Zwei Jahre und sieben Monate, nachdem die Flucht gescheitert ist und meine Oma festgenommen wurde, hat sie endlich ihr Ziel erreicht. Den Westen. Sie wird vom Gefängnis aus mit dem Bus über die Grenze gebracht in die Bundesrepublik. Wenn sie mir davon erzählt, merke ich richtig, wie emotional sie das heute noch macht.
Ich war glücklich, dass ich auf der Straße Menschen sah. Junge Frauen mit Kinderwagen. Ich war das nicht mehr gewöhnt, überhaupt Menschen zu sehen. Da hatte ich plötzlich, habe ich innerlich gesungen, Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Und war es völlig überdreht.
Meine Oma kann es kaum fassen. Bis zum Schluss hat sie noch befürchtet, dass irgendetwas schiefgehen könnte. Dass jemand zu ihr sagt, ach, Sie dachten wirklich, Sie kommen frei? Nein, Sie doch nicht. Sie hat Angst, dass sie vielleicht doch wieder zurück ins Gefängnis muss. Das kam schon auch vor. Aber die tödliche Grenze zwischen der DDR und der Bundesrepublik liegt jetzt hinter ihr. Jetzt hat das DDR-Regime keine Macht mehr, ihr irgendetwas vorzuschreiben. Glaubt sie. In diesem Moment. Der Bus fährt sie nach Gießen. Das ist in der Nähe von Frankfurt am Main. Dort ist das Notaufnahmelager. Ein Auffanglager für DDR-Flüchtlinge. Das sah eigentlich ein bisschen aus wie eine Siedlung mit flachen, einstöckigen Wohnhäusern. In den Häusern hat es sich so ein bisschen wie eine Jugendherberge angefühlt, meint meine Oma. Also es gab Doppelzimmer und alles war eben sehr karg eingerichtet. Um Mitternacht kommt sie dort an. Und das Erste, was meine Oma Gunni will, ist telefonieren. Trotz der späten Uhrzeit. Beim Hausmeister, heißt es, könnte sie das Telefon benutzen. Nur, sobald sie im Büro steht, fällt ihr auf.
Ich sage, ich weiß auch die Nummer nicht von meiner Schwägerin in Rendsburg. Ische wollte ich anrufen als Erstes.
Ische, das ist die Frau von Bodos verstorbenem Bruder, die ihnen die Fluchthelfer bezahlt und organisiert hat.
Und das hat er dann rausgesucht und hat mich verbunden. Und da habe ich dann auch Mitternacht gesagt, ich bin frei. Das war ein Moment, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und dann hat sie sofort das weitergegeben, hat in Rostock angerufen bei Tante Adi nachts, hat die Kinder geweckt und hat gesagt, Mami ist frei. Oh. Nein, also das war wirklich überwältigend.
Die gute Nachricht verbreitet sich bei den Verwandten in Ost- und Westdeutschland rasend schnell. Und bald wissen alle Bescheid. Gunni hat es geschafft. Das muss echt ein Wahnsinnsmoment gewesen sein für meine Oma. Ich kann mir vorstellen, dass da tausend Gefühle gleichzeitig durch den Körper rauschen. Aber lange hält diese erste Euphorie nicht an. Weil, ja, sie ist jetzt im Westen, aber wo ist ihr Mann? Wo sind ihre Kinder? Ich bin Luise und ich reise mit meiner Oma Gunni zurück in ihre Vergangenheit. In die DDR, in der sie viele Jahre gelebt, sich verliebt, aber auch vieles verloren hat. Sie ist eine von Millionen Deutschen, die diesem System entkommen wollten und eine von Hunderttausenden, die dabei erwischt wurden. Ich will wissen, was es mit einem macht, in einem Land zu leben, das nach außen hin eine Demokratie sein wollte, aber eigentlich eine Diktatur war. Und wieso es heute immer noch wichtig für uns ist, diese Geschichte zu erzählen. Das ist Oma Lass Reden. Alle Folgen findet ihr jetzt schon in ARD Sounds. Das hier ist Folge 8. Die letzte Folge. Die Freiheit. Die Erleichterung, die meine Oma in Westdeutschland erwartet hat, die kommt nicht. Weil eigentlich hatten sie ihr im Gefängnis noch gesagt, dass nicht nur sie freikommt, sondern dass tatsächlich auch Bodo und ihre Kinder freigekauft worden sind.
Wir wären sonst nicht rausgegangen. Wir haben selbstverständlich zu viert die Genehmigung gehabt, auszureisen.
Natürlich hat sie gehofft, dass sie zumindest ihren Mann gleich sehen würde, dass sie direkt wieder vereint wären. Das hatte sie auch schon im Bus bei den anderen gesehen, die mit ihr in den Westen durften.
Denn alle, die in dem Bus, in diesem großen Bus, mit mir ausreisten, das waren alles schon Ehepaare, nur ich saß da ohne.
Dass sie alleine ist, hält sie kaum aus. Wenn doch etwas schiefgelaufen ist? Was, wenn sie jetzt alleine im Westen bleibt und die anderen doch nicht nachkommen können? Meine Oma merkt, die DDR lässt sie doch nicht so einfach ziehen. Spielt noch ein Spiel mit ihr. Selbst jetzt noch.
Echt krass, auch dann zu warten.
Gutes Dreivierteljahr, über ein Dreivierteljahr.
Ja.
Es war Folter.
Meiner Oma bleibt nichts anderes übrig, als zu warten. Und das übliche Programm zu machen, das DDR-Flüchtlinge in Westdeutschland erwartet. Zum Beispiel bekommt sie in Gießen so eine Art Einführung für das Leben in der Bundesrepublik. Also sie kriegen so ein kleines Buch, der Wegweiser, das haben alle Neuankömmlinge in der BRD gekriegt. Da standen so Sachen drin, wie man seine Zeugnisse aus der DDR im Westen anerkennen lassen kann. Oder wie das hier mit der Krankenkasse funktioniert und so weiter. Sie wird auch kurz zu ihren Erlebnissen in der DDR und der Haft befragt. Es wird erstmal viel Organisatorisches geklärt. Wo es für sie weitergeht. Krankenversicherungen. Sie beantragt einen Geflüchtetenausweis. All diese Sachen. Sie bekommt etwas Kleidung und Verpflegung. Und nach ein paar Tagen kommt dann ihr ältester Bruder aus Bonn gefahren und holt sie.
Dann hat er mich abgeholt, dann war ich 3 Tage bei ihm in Bonn und dann bei dem anderen Bruder in der Nähe von Duderstadt.
Die Brüder freuen sich natürlich sehr, ihre kleine Schwester nach all den Jahren endlich wiederzusehen. Und Oma Gunni ist zurück in Duderstadt, der Gegend, in der sie jahrelang zur Schule gegangen ist. Aber meiner Oma, da geht's richtig schlecht.
Mit dem Herzen, ich konnte nicht schlafen, ich fing an zu rauchen. Ich rauchte nicht aus Genuss, sondern bis mir schwindlig wurde. Denn ich musste ja damit rechnen, sie könnten den Bruder noch 1 Jahr und 4 Monate im Gefängnis. Der sitzt doch in Cottbus, war er damals, und weiß noch gar nicht, dass ich hier bin.
Weil man hat ja nur super selten Post im Gefängnis erhalten dürfen. Und erstmal kann meine Oma meinem Opa da nichts mitteilen, nicht erzählen, dass sie endlich drüben ist. Erst nach ein paar Wochen über eine Verwandte, die ihm einen Brief schreibt. Aber Oma Gunni hört nichts zurück. Sie weiß also gar nicht, was bei ihm passiert. Ob er gerade schon auf dem Weg in die Freiheit ist oder noch aussichtslos festsitzt. Aber nicht nur emotional ist das alles eine sehr schwere Zeit für meine Oma, sondern auch körperlich. Weil die Haft, die hat Spuren hinterlassen. Die schlechte Ernährung im Gefängnis, der total ungesunde Lebensstil, die psychische Belastung hat ihren Körper so sehr verändert, dass die Behörden sogar noch damit warten, bis sie Passbilder von ihr anfertigen, damit sie auf den Fotos wieder mehr so aussieht, wie sie eigentlich aussieht. Sie hatte zum Beispiel
Mangelerscheinung, also ich hatte sehr viel Mangel an ganz bestimmten Dingen, sodass ich, also mir passte kein Ehering mehr, ich war richtig aufgequollen. Entweder man magert ab oder man hat Eiweißmangel, hat man eben Wassereinlagerungen und da war ich eben sehr, sehr aufgeschwemmt.
Als ein alter Freund von Bodo, der auch Arzt ist und ebenfalls aus der DDR geflohen ist, sie besucht, erschrickt er regelrecht, als sie ihre körperliche Verfassung sieht. Er bietet ihr an, dass sie zu ihm nach Heidelberg kommen kann und sich bei ihm und seiner Familie ausruhen soll. Meine Oma nimmt das Angebot an. In Heidelberg geht sie nochmal zum Arzt. Der attestiert ihr Unterernährung, Blutarmut, Wasser im Gewebe und eine Herzschwäche, die meine Oma vor dem Gefängnis nicht hatte. Ein paar Monate später bekommt sie deswegen auch eine 60-prozentige Schwerbehinderung attestiert. Bis heute leidet sie unter den körperlichen Folgen. Immerhin, damals in Heidelberg kann sie sich endlich ein bisschen ausruhen, kommt wenigstens etwas zu Kräften. Der befreundete Arzt nimmt sie mit in die Natur. Das tut ihr gut. Aber so schön sie sich im Gefängnis das Leben in Freiheit ausgemalt hat, so ist es irgendwie leider gar nicht. Sie hat sich zum Beispiel immer vorgestellt, was sie alles Gutes draußen essen würde. Also wie sie zur Konditorei gehen und leckere fette Torte essen würde. Oder wie sie endlich eines ihrer liebsten Orchesterkonzerte von Beethoven hören kann. Aber als sie draußen ist, ist ihr Magen von dem jahrelangen Gefängnisessen noch so ruiniert, dass sie die Torten nicht verträgt. Und ihre innere Unruhe und Angst um ihre Familie ist so groß, dass sie die Musik einfach nicht genießen kann. 4 Wochen vergehen so. 4 Wochen, in denen meine Oma nicht weiß, wann sie ihre Familie wiedersehen wird. Aber dann meldet sich ein Rechtsanwalt bei ihr, der neue Informationen über den Freikauf in der DDR hat. Der sagt, es könnte sein,
dass jetzt wieder ein Transport kommt nach Gießen und könnte sein, dass Bodo dabei ist. Da bin ich dann schon nach Gießen gefahren und habe seinen Namen ausrufen lassen, wieder von diesem Hausmeister. Und dann sah ich den Bodo vom Walden kommen, auf mich zukommen. Und wir sind alle beide sehr andächtig und wir sind nicht gestürmt, sondern so richtig genussvoll aufeinander zugegangen und uns in die Arme gefallen. Es war auch ein überwältigender, nach diesen Jahren der Qual und der Sehnsucht war das natürlich der Wahnsinn.
Es ist genau wie früher zwischen ihnen, sagt meine Oma. Sie sind immer noch sie, Gunni und Bodo. An einem Mittwoch, dem 22. Oktober 1975, ist auch er endlich frei. Sie haben es beide in den Westen geschafft. Aber natürlich, auch Opa Bodo leidet unter den Folgen des Gefängnisaufenthalts. Auch er ist krank und dünn. Er hat über die Zeit graue Haare gekriegt. Und ihre beiden Kinder fehlen noch immer. Sie versuchen sich erstmal zusammen bei Freunden zu erholen und bekommen zur Vorweihnachtszeit von Verwandten sogar eine Reise nach Bayern und München geschenkt. Sie gehen spazieren, hören ein Konzert, machen eben die ganzen Bodo- und Gunni-Pärchensachen, die sie so lange nicht machen konnten. Und sie sind kurz hoffnungsvoll, weil sie denken, dass ihre Kinder jetzt bald kommen. Deswegen nutzen sie ihre Zeit zu zweit auch viel, um Pläne zu schmieden.
Wir standen schwer unter Druck, so schnell wie möglich ein Zuhause zu schaffen, wenn die entwurzelten Kinder kommen.
An Weihnachten denken sie, dass es soweit sein muss, dass sie ihnen die Kinder in den Ferien rüberschicken, wenn es in der Schule nicht gleich so auffällt, dass sie fehlen. Aber Weihnachten kommt und geht. Und die Kinder sind nicht da. Jeden Tag seitdem hoffen sie, dass heute endlich der Tag ist, an dem es soweit sein könnte, dass ihre Kinder wieder da sind, und werden wieder und wieder enttäuscht. Meiner Oma setzt das mehr und mehr zu. Sie bekommt schlimme Migräneanfälle, muss sich ständig erbrechen und kann fast nichts mehr essen. Und sie und mein Opa sind auch nervös vor dem Moment, wenn die Kinder wiederkommen. Wird alles so sein wie früher? Wird man sich umarmen können? Als sei nie etwas gewesen? Um es den Kindern so leicht wie möglich zu machen, versuchen sie schnell, ein neues Zuhause aufzubauen, in dem sie sich als Familie wohlfühlen können. Weil ihnen ist schon bewusst, dass ihre Kinder in der DDR Freunde haben, ein Leben, ein Alltag. Sie erwarten ja auch viel von ihnen, das alles hinter sich zu lassen. Da wollen sie wenigstens, dass sie gut empfangen können, ihnen ein sicheres Leben bieten. Aber Bodo hat noch keinen Job. Sie haben kein Haus, keine Wohnung. Sie haben ja alles in der DDR gelassen. Sie versuchen noch an ihr Geld zu kommen, das sie in der DDR gespart haben, aber...
Das haben die alles beschlagnahmt, weg war's.
Und war dann in der BRD mit...
Null.
Null.
Ja.
Immerhin hatten sie da echt Glück, dass ihre Familien und Freunde aus dem Westen sie außergewöhnlich unterstützt haben. Die haben im Westen während der Haftzeit Geld für die beiden gesammelt, damit sie, wenn sie aus dem Gefängnis kommen, direkt etwas Startgeld haben. Das nenne ich mal Solidarität. Und das muss man sagen, dass mein Opa so ein gut ausgebildeter Arzt ist, das macht ihnen dann im Westen auch wirklich vieles leichter. Also gerade am Anfang war es wohl schon sehr mühselig, weil alle seine Unterlagen, seine Geburtsurkunde und so weiter, das alles in der DDR zurückgeblieben ist, weswegen er ständig in irgendwelchen Ämtern sitzt und Anträge und Formulare ausfüllen muss. Aber ungefähr 2 Monate nach seiner Freilassung kann er wieder anfangen zu arbeiten. Und so können die beiden jetzt ernsthaft Pläne für die Zukunft machen. In der Zeit telefonieren sie natürlich oft mit ihren Kindern. Aber aus einem gemeinsamen Weihnachten wird nichts. Weitere Wochen verstreichen. Die nächsten Schulferien kommen und gehen wieder. Jeden Monat hoffen sie, dass es soweit ist. Aber nichts passiert.
Und ich konnte es dann nicht mehr aushalten. Und dann habe ich gesagt, wir haben doch jetzt westdeutsche Pässe. Wir fahren jetzt nach Ost-Berlin. Du konntest ja nach Ost-Berlin für Stunden rein, nicht? Und nachts um 12 musste man wieder zurück. Und wir treffen uns jetzt mit ihnen.
Das war wirklich ein konkreter Plan, die beiden Kinder nochmal in Ost-Berlin zu treffen, um sich wenigstens einmal wiedersehen zu können. Die Sehnsucht nach den Kindern war so groß, dass sie bereit waren, in den Staat zurückzukehren, der sie jahrelang eingesperrt hat. Meine Großeltern fahren also nach West-Berlin und versuchen, über die Grenze in den Osten zu kommen. Nach stundenlangem Warten wurden sie abgewiesen. Ihre Kinder, die auf der anderen Seite gewartet haben, mussten wieder nach Hause, ohne ihre Eltern gesehen zu haben.
Und wie lange habt ihr dann auf eure Kinder gewartet?
Naja, also Ende Juni des nächsten Jahres, also im 76. Wir kamen 75 raus und die kamen erst 76.
Das ist schon auch.
Ja, das ist also
echt krass, auch dann zu
gutes
warten.
Dreivierteljahr, über ein Dreivierteljahr.
Ja.
Das war Folter.
Endlich dürfen ihre Kinder ausreisen. 9 Monate nach meiner Oma. Sie holen sie in Lübeck am Bahnhof ab. Das ist in der Nähe von der Grenze. In der Familienchronik, die meine Großeltern ja mal geschrieben haben, um die Erlebnisse festzuhalten, gibt es viele Fotos von dem Tag. Alle umarmen sich. Meine Mama kuschelt sich an Oma Gunni an. Andreas legt seinen Arm um Opa Bodo. Und Oma Gunni, die strahlt wirklich über beide Ohren. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es sieht wirklich aus wie so ein Lächeln, das sie komplett erfüllt. Weil meine Großeltern bisher noch keine Wohnung haben, macht die Familie Reisen durch Westdeutschland. Klappert also alle Verwandten ab. Zwar freuen sich alle, die Kinder wiederzusehen, aber meine Mama hat mir schon auch erzählt, dass es nicht ganz leicht war und dass sie manchmal überfordert war, keinen Rückzugsort zu haben. Immerhin hat es da schon eine Aussicht gegeben. Mein Opa kann nämlich eine Praxis in München übernehmen und da haben die beiden auch eine Wohnung dazu gefunden. Und dann, endlich, ein paar Wochen später, ist es soweit. Sie können nach München ziehen. Oma Gunni und Opa Bodo und ihre Kinder haben es geschafft. Und ihr neues Leben kann beginnen. Die Geschichte meiner Großeltern ist für mich eine über wirklich außergewöhnliche Resilienz, also Durchhaltevermögen und Widerstandskraft. Sie haben sich ja wirklich gegen alle widrigen Umstände durchgesetzt und sich den Weg in die Freiheit gekämpft.
Natürlich sind manche Nächte heute noch so, dass ich eingesperrt bin und irgendwo. Es müssen nicht jetzt hier solche Horrorgefängnisse sein, aber dieses Gefühl, eingesperrt zu sein, habe ich eigentlich die ganzen Jahre behalten. Es ist etwas weniger geworden, aber es kommt doch immer wieder vor. Dann muss man eben morgens sich auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin frei, es geht mir gut, ich bin glücklich und ich bin kein Opfer, ich bin ein Held. Und dann redet man sich das wieder ein und dann funktioniert auch der Alltag wieder.
Ich meine, am Ende haben meine Großeltern ja auch irgendwie gewonnen. Weil am 9. November 1989 fällt die Mauer.
Man hat uns erst eine Weile schmoren lassen und dann wurden die Sprechchöre immer lauter und dann haben sie gesagt, Grenzen hoch, dann ging's los.
Am 3. Oktober 1990 wird der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik endgültig vollzogen. Es ist die ultimative Genugtuung für meine Oma. Die DDR gibt es nicht mehr. Und 4 Jahre später kommt dann noch das Tüpfelchen auf dem I. Da werden meine Großeltern offiziell von der Bundesrepublik Deutschland rehabilitiert. Das bedeutet, das Urteil, das sie in der DDR zu Verbrechern gemacht hat, wird nun rückwirkend aufgehoben. Ihnen wird damit Recht gegeben. Sie haben nie etwas Unrechtes getan. Das Land verlassen zu wollen, damit haben sie für ihr Grundrecht gekämpft, so zu leben, wie sie wollen, wo sie wollen. Und so schön ich es auch finde, dass meine Oma am Schluss Recht bekommt und ihre Geschichte damit gut ausgeht, macht es das natürlich nicht alles auf einmal wieder ungeschehen. Die Zeit, die ihr und ihrer Familie genommen wurde, ist nicht wieder gut zu machen. Ihre Geschichte zeigt, dass so etwas wie in der SED-Diktatur nie wieder geschehen darf. Und ich meine, natürlich ist das Leben meiner Oma schon besonders. Also die DDR und die innerdeutsche Grenze haben meine Oma schon außergewöhnlich stark beeinflusst. Also schon als Kind diese Trennung durch die Grenze von ihren Eltern, weil sie in der Bundesrepublik im Internat war. Aber dann auch nach ihrer Rückkehr in den Osten, ihre Anfangsschwierigkeiten, in der DDR Fuß zu fassen, die Probleme, Wohnungen zu finden oder die Probleme von meinem Opa in der Arbeit, von ihren Kindern in der Schule, die langen Risikoabwägungen und Fluchtplanungen, der unfaire Gerichtsprozess, die echt harten Gefängnisaufenthalte und dann natürlich alles, was die Stasi davor schon mit ihren Eltern gemacht hat. Da ist einfach ganz schön viel zusammengekommen. Und trotzdem sind die Erfahrungen meiner Oma in der DDR keine Ausnahme. Hunderttausende haben sich, wie meine Oma, als Kind durch die Felder und Wiesen über die Grenze geschmuggelt. Auch der Mauerbau selbst war für viele in der DDR ein Schock und ein Moment des Erwachens, genauso wie für meine Oma. Der ideologische Druck des Regimes, die allgegenwärtige Überwachung durch die Stasi, die Reisebeschränkungen und auch einfach die schlechte wirtschaftliche Lage in der DDR, das hat das Leben dort für sehr, sehr viele Menschen schwer gemacht. Also, es ist kein Wunder, dass am Ende Millionen Menschen versucht haben, aus der DDR zu fliehen. Und wie meine Oma und mein Opa haben deswegen ja auch zehntausende Menschen im Gefängnis gesessen. Und bei manchen ist das Regime noch viel weiter gegangen als bei meinen Großeltern. Es gab zum Beispiel Fälle, in denen das SED-Regime Menschen, die es politisch unzuverlässig fand, die Kinder weggenommen hat. Zwangsadoption nannte man das. Oder die schlimmen Erziehungsanstalten für Jugendliche, die sogenannten Jugendwerkhöfe, die ich schon mal erwähnt habe. Und dann gab es in der DDR natürlich auch noch die Todesstrafe. Bis 1981 sind im SED-Regime Menschen hingerichtet worden, darunter eben auch politische Gegner des Regimes. Offiziell abgeschafft wurde die Todesstrafe erst 1987. Nur gibt es für die Verbrechen des SED-Regimes in Deutschland heute nicht so ein richtiges Bewusstsein, findet meine Oma.
Die Nazizeit wurde auch erst 20, 30 Jahre später und dann durch die Studentenrevolte, die haben dann schon ihre Väter gefragt, was habt ihr gemacht?
Ja.
Nicht? Und das fehlt. Das fehlt bei der DDR.
Ich meine, da hat meine Oma schon irgendwie einen Punkt. Auch wenn die DDR jetzt nicht komplett in Vergessenheit geraten ist und zum Beispiel in politischen Diskussionen schon auch genannt wird, gibt es, finde ich, halt auch Themen der ostdeutschen Geschichte, die in Deutschland nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie vielleicht eigentlich bräuchten. Und gleichzeitig gibt es Stimmen, die die DDR als geklärt ansehen. Also so nach dem Motto, was soll man da noch aufarbeiten? Zum Beispiel gab es 2025 Schlagzeilen, weil Berlin die DDR als Pflichtstoff aus dem Geschichtslehrplan nehmen wollte. Also Berlin, die Stadt, die von der DDR durch die Mauer gezeichnet war, wie kaum eine andere. Dass man das überlegt, finde ich schon erschreckend irgendwie. Auch wenn sich der Vorschlag am Ende Gott sei Dank nicht durchsetzen konnte. Für mich war die Geschichte der DDR natürlich immer präsent. Weil ich habe eben eine Oma, die immer viel darüber geredet hat. So sehr, dass sie damit vielleicht die ein oder andere Familienfeier ein bisschen gesprengt hat.
Ja, ich glaube, denen hab ich dann manchmal auch zu viel erzählt.
Aber das ist halt super besonders. Weil viele Menschen, die traumatisiert sind, wollen nicht darüber reden, was ihnen passiert ist. Aber auch da sagt meine Oma, das sei bei ihr nicht immer so gewesen, sondern dass sie sich dieses drüber reden auch erkämpfen musste.
Nein, da haben wir sehr wenig drüber geredet, gar nicht.
Also es kam erst jetzt dann mit der Zeit oder wann hast du das Gefühl, du konntest dich davon befreien und darüber sprechen?
Meine Oma erzählt, dass es für sie so war. Erstmal mussten sie in Deutschland ihr neues Leben aufbauen. Da war einfach nicht die Zeit, um über bestimmte Sachen zu reden. Sie hilft ihrem Mann dann auch jahrelang in der Praxis, pflegt Verwandte und so weiter. Und auch abseits davon, ihre Familie hat danach auch einfach noch lange mit den Folgen der Inhaftierung gekämpft. Also meine Mama Caroline war ja 10, als sie auf der Landstraße von ihren Eltern getrennt wurde. Und als sie sich wiedersehen, ist sie fast 14. Und aus dem 14-jährigen Andreas ist ein Erwachsener geworden.
Ja, ich konnte doch meine Kinder nicht mehr beschützen in der ganzen Zeit. Sie waren, und Andreas sagte auch jetzt nach fast 4 Jahren, bildet euch ja nicht ein, dass ich mich hier wieder so in der Familie einordne. Wir mussten die Jahre alleine zurechtkommen.
Für meine Mama und meinen Onkel muss das schwer gewesen sein. Erst die Zeit ohne ihre Eltern und dann müssen sie sich plötzlich auf dieses völlig neue Leben in der Bundesrepublik einstellen.
Und es war ihnen auch alles fremd in Westdeutschland. Es war auch alles zu viel. Aber trotzdem, sie waren entwurzelt.
Das sind Themen, die Familie am Anfang sehr beschäftigen. Es ist nicht einfach, wieder zusammenzufinden. Und man würde wahrscheinlich auch lügen, wenn man sagt, dass da keine Narben zurückgeblieben sind. Aber so oder so, meine Oma und mein Opa haben zwischen dem, sich ein neues Leben aufbauen müssen und dem, die Familie wieder zusammenführen, nicht wirklich viel Raum, ihr eigenes Trauma aufzuarbeiten.
Da war ich so voll, da kommst du in so einer Zeit gar nicht dazu, an die Vergangenheit zu denken. Das war weg.
Aber ganz weg war es eben auch nicht. Es ist schon immer wieder Thema. Zum Beispiel nehmen meine Großeltern bis zum Mauerfall immer wieder andere DDR-Flüchtlinge bei sich auf und lassen die zum Teil monatelang bei sich wohnen. Da hat man natürlich auch abends zusammen gesessen und über früher geredet. Genauso wie wenn meine Oma sich nach dem Mauerfall mit alten Freundinnen aus dem Gefängnis getroffen hat. Und dann ist da doch noch etwas passiert, das meiner Oma dann ganz deutlich gezeigt hat.
Ich muss aufarbeiten. Irgendwie kam so ein psychologischer Befehl.
Und das war, als sie nach dem Mauerfall Einblick in ihre alten Stasi-Akten bekommen haben. Die hat man nicht via Post oder so gekriegt, sondern da musste man persönlich zu der Behörde fahren. Und das haben meine Oma und mein Opa dann auch gemacht.
Und da sind wir dahin gefahren, noch ganz überzeugt, dass uns das gar nichts mehr ausmacht, da zu lesen, wer da uns verraten hat, über uns ausgesagt hat. Es ist doch schon jetzt ein paar Jahre her und wir sind doch nun auch gesettelt in München. Und haben wir beide erstmal, waren wir nervös und haben uns noch hinterher in die Haare gekriegt. Und dann habe ich gedacht, was ist denn mit meinem Rücken los? Plötzlich wieder solche Rückenschmerzen, dass wir wollten eigentlich davon nicht mehr uns belastet fühlen. Aber unser Körper gab uns die Zeichen, dass es uns alle Beine dreckig geht. Ich sag, Bodo, das liegt an den Akten, dass wir plötzlich jetzt so nervös sind.
In den Stasi-Akten können Sie dann nochmal nachlesen, wer Sie wirklich alles ausspioniert hat. Da finden Sie dann so Sachen raus, dass zum Beispiel eine alte Angestellte von Bodo ihn bei der Stasi verpfiffen hat, weil sie gemerkt hat, dass er vor seinem Skiurlaub seinen Arbeitstisch so komisch aufgeräumt und alles mitgenommen hat. Und obwohl sie davor dachten, dass sie das alles bestimmt nicht mehr berührt, hat das dann doch einen Effekt auf meine Großeltern.
War ich dann zu Hause und da merkte ich, ich bin so verspannt, ich bin wie in so einem Schraubstock drin. Und merkte dann, wenn ich jetzt nicht anfange irgendwie mit Psychologie.
Sie hat dann tatsächlich keine klassische Psychotherapie oder sowas gemacht, weil sie gesagt hat,
ich werde mich niemals einer Westdeutschen oder einem Westdeutschen therapieren lassen, der keine Ahnung hat, was ich in der DDR erlebt habe.
Aber sie hat dann doch etwas gefunden. Eine Art Persönlichkeitstraining, das dann quasi als Intensivkurs angeboten wurde, wo sie sich mit sich und ihren eigenen Ängsten und Gefühlen auseinandersetzen konnte. Diese Kurse haben ihr geholfen, sich zu öffnen, sagt sie.
Und seitdem rede ich eigentlich drüber.
Ich glaube, für meine Oma ist das Drüberreden dann am Ende auch eine Art geworden, das Trauma zu verarbeiten. Und sie hat damit auch echt etwas bewegt. Sie und mein Opa sind zum Beispiel Zeitzeugen. Das heißt, sie haben HistorikerInnen erzählt, was sie damals alles in den Gefängnissen der DDR erlebt haben und haben damit geholfen, die Verbrechen des Regimes gegen politische Häftlinge wissenschaftlich aufzuarbeiten und bekannt zu machen. Und meine Oma hat dann eben auch immer mit mir viel drüber geredet. Klar habe ich das ein oder andere auch mal nachgefragt, aber bei meiner Oma Gunni war das immer schon eher so eine Art Selbstläufer. Also sie konnte stundenlang über ihre Erinnerungen sprechen und natürlich fand ich die Geschichten auch interessant, aber um ehrlich zu sein, manchmal war es auch alles ein bisschen zu viel. Also es gab schon so Momente, wo ich dachte, Mensch Oma, können wir nicht einmal übers Wetter reden? Deswegen war es für mich auch ein total spannender Prozess, diesen Podcast hier zu machen. Weil vorher hatte ich immer das Gefühl, alle ihre Geschichten schon zu kennen. Und gleichzeitig hat sich das in meinem Kopf alles so unsortiert angefühlt, wie ein riesiger Berg an Erinnerungen. Und ich hatte ständig Angst, etwas zu vergessen, wenn meine Oma mal nicht mehr da ist. Dadurch, dass ich die Möglichkeit in diesem Podcast hatte, so konzentriert mit ihr vom Anfang bis zum Ende zu gehen und auch diese intensive Reise nach Rostock mit ihr zu machen, hat sich das bei mir verändert. Irgendwie fühle ich mich noch mal mehr mit meiner Oma verbunden als vorher. Also, auch wenn es anstrengend sein kann, lohnt es sich, sich mal so richtig mit Zeit zu seinen Großeltern zu setzen und noch mal genau zu fragen, wie war das eigentlich alles?
Ich weiß, dass es so ist und ihr habt mir das erzählt und gleichzeitig kann ich es aber nicht ganz begreifen, dass ihr dort wirklich wart. Mhm. Das, glaube ich, kriegt mein Kopf trotzdem nicht zusammen.
Und so geht das uns auch. Es sind ja jetzt 52 Jahre her. Man ist in einem wunderbaren Leben. Es geht uns gut, wir sind frei.
Meine Oma existiert für mich irgendwie gleichzeitig. Da ist die Oma, die mal jung war und drei Boyfriends parallel gedatet hat. Da ist diese junge Frau, die schon so früh ihre beiden Eltern verloren hat, die sich in Leipzig mit zwei Kindern durchgeschlagen hat, die diese Jahre der Haft überlebt hat. Da ist Gunni, die schon immer ihren eigenen Kopf hatte und sich nicht bevormunden lassen wollte. Und dann sitzt da wieder meine Oma bei ihrem Instant-Kaffee und bietet mir einen von Opas selbstgebackenen Plätzchen an. Und klar, bei dem Podcast gingen mir noch ganz andere Dinge durch den Kopf. Also, ich bin ja Schauspielerin und natürlich habe ich viel darüber nachdenken müssen, ob und wie ich in einer Diktatur weiter hätte Kunst machen können. Und auch einfach, wie dankbar ich bin, meine Meinungsfreiheit zu haben. Wie wichtig mir unsere Demokratie ist und auch, dass ich in einem Land leben möchte, wo jeder Mensch sein Potenzial frei ausschöpfen kann. Also unabhängig von Herkunft, Religion, Hautfarbe, sexueller Orientierung und so weiter. Ich habe natürlich tausend Gedanken in meinem Kopf. Aber ich glaube, das alles jetzt auszuführen, würde sehr wahrscheinlich diese Folge und diesen Podcast hier sprengen. Aber es gibt tatsächlich noch einen Gedanken, den ich jetzt mit euch teilen möchte. Und der hängt mit meiner Oma zusammen. Aber nicht nur mit ihr. Und das ist die Frage, wie übersteht man eigentlich schwere Zeiten? Weil das ist ja eine Frage, die wahrscheinlich viele von uns sich gerade stellen, wenn man sich so ein bisschen das Weltgeschehen anguckt. Und wenn es jemand weiß, dann ja wohl meine Oma. Und naja, da gibt es wahrscheinlich mehr als eine Antwort drauf. Also meine Oma hat zum Beispiel immer gesagt, dass ihr Glaube ihr geholfen hat. Aber da gibt es noch eine Sache, die ich irgendwie für noch entscheidender halte. Und das ist, dass meine Oma und mein Opa immer zusammengehalten haben. Egal wie schwer die Zeiten waren. Selbst als sie im Gefängnis getrennt waren und die Stasi-Mitarbeiter ja sogar aktiv versucht haben, sie auseinanderzubringen, haben sie sich nicht beirren lassen, haben sich nicht vom Kurs abbringen lassen, haben nicht nur weiter an den Wert der Freiheit geglaubt, sondern auch aneinander, haben sich den Kuss nicht verbieten lassen. Ich meine, Das ist Liebe, oder?
Was sind Beziehungstipps von dir an junge Leute? Was macht eine lange Beziehung aus und was kannst du mitgeben als Ratschläge?
Was kann ich mitgeben? Eigentlich streiten muss sein, sonst würde ja einer unterdrückt. Streiten muss absolut sein. Und das muss man dann auch mal durchhalten. Und auch wenn man dann an einen Punkt kommt, wo man auch mal verzweifelt, wie soll denn das jetzt wieder werden, immer wieder diesen Glauben an sich und den Partner haben und wieder zusammenfinden.
Das mit dem sich wieder zusammenfinden, ich glaube, das ist ganz wichtig. Weil es ist ja voll normal, dass in einer Langzeitbeziehung nicht immer nur alles rosig ist. Und auch meine Großeltern sind da natürlich nicht gefeit vor. Da ist meine Oma auch ganz offen mit.
Ich fand schon manchmal auch andere Männer sehr attraktiv. Bin ich nie über diese Hürde gesprungen, dass ich da irgendwie ein Liebesverhältnis angefangen hätte. Wir haben uns immer wieder zusammengefunden und eigentlich immer, es ging eigentlich immer dann wieder glücklich weiter.
Das haben die beiden übrigens auch nochmal ganz anders gezeigt. Also wie man in einem neuen Lebensabschnitt nochmal zusammenfinden kann. Weil ihr wisst ja, dass die beiden ja eine ganz klassische Rollenaufteilung hatten. Er, Arbeit und Karriere, sie, Hausfrau und Mama. Aber dann, als Opa Bodo eben in die Rente gegangen ist, hat sich das geändert. Da hat er nämlich gesagt:
Du hast mir immer den Rücken freigehalten, warst für mich da und hast den Haushalt geführt. Wenn ich nach Hause kam, konnte ich entspannen. Und jetzt darfst du mal loslegen und ich mache den Haushalt.
Das bedeutet nämlich auch, man braucht eben auch Männer,
natürlich,
die an sich arbeiten.
Die emanzipiert sind, genauso wie die Frauen.
Und die auch die Frauen.
Ja, absolut.
Also weil Opa hört ja auch wirklich auf dich.
Du hörst auf viele Männer, die dann sagen, ich bin jetzt alt, ich kann mich nicht mehr ändern. Haushalt, kochen kann ich nicht.
Nee, das wird nicht akzeptiert.
Die können ein Kochbuch nehmen, lesen ein Rezept und können das machen.
Ja, absolut.
Also meine Oma und mein Opa, die haben ganz schön Glück gehabt miteinander. Also wenn die beiden nicht so sehr zueinander, aber auch zu ihren Überzeugungen gestanden hätten, wer weiß, wo meine Familie heute wäre. Und das klingt jetzt vielleicht ziemlich kitschig, aber da drin steckt für mich schon eine Wahrheit, wie man durch schwere Zeiten kommt. Man muss es eben nicht alleine schaffen. Also natürlich kann nicht jeder seinen Seelenverwandten finden wie meine Großeltern. Das meine ich auch gar nicht. Sondern das Community, also Gemeinschaft, Solidarität, die Dinge sind, die uns Kraft geben. Das ist ja auch einer der Gründe, warum das SED-Regime immer versucht hat, Misstrauen unter den Menschen zu verbreiten und sie so zu isolieren. Nicht nur in den Gefängnissen, sondern auch durch die Stasi-Überwachung. Überall im Land. Vielleicht ist es auch einfach so simpel. In schweren Zeiten ist es noch wichtiger als sonst, zusammenzurücken. Zusammenzustehen für das, was man glaubt. Unsere Liebsten zu unterstützen. Egal, ob das unsere Partner und Partnerinnen sind, unsere Familie, Freunde oder Freundinnen.
Also Angst haben wir gehabt, aber wir hatten immer Haltung.
Nicht nur wenn, sondern gerade dann, wenn es schwer ist. Das war Folge 8 von Omalas Reden, die Freiheit. Omalas Reden ist ein ARD-Podcast von Das Ding vom SWR in Kooperation mit Fritz vom RBB. Host war ich, Luise Aschenbrenner. Autoren waren Magdalena Puls und Maxim Landau. Recherche und dramaturgischer Support Imre Balzer. Redaktion Joschka Moravec und Timo Klump. Redaktioneller Support und Distribution Daniel Hirsch. Fact-Checking Yves Müller. Schnitt und Soundproducing Jan Patschek. Komposition Benjamin Hien. Tontechnik Axel Fischer-Neuschwander. Podcast-Cover Julia Kaiser. Kamera und Schnitt Social Media Lars Dahmen. und Marco Artmann. Meine geliebte Omi, das war's. Das war die letzte Folge. Ich kann gar nicht in Worte fassen, was mir diese Arbeit hier mit dir bedeutet. Und gleichzeitig weiß ich, dass unser Gespräch hier nicht aufhört, dass wir weitersprechen, dass ich deine Geschichte weitererzähle, dass deine Erinnerung in mir weiterlebt. Danke für alles. Deine Luise.
Hey, liebe Hörerinnen und Hörer von Oma, lass reden. Ich bin Ann und möchte euch eine Geschichte aus meiner Familie erzählen. Meine Verwandte Katharina ist 80 Jahre alt. Wir fahren immer wieder zusammen an den Bodensee, in eine kleine Holzhütte. Und bei einem dieser Urlaube hat sie mir etwas anvertraut, das mich umgehauen hat. Katharina wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs genau dort am See gezeugt. Ihre Mutter hatte damals eine verbotene Beziehung mit einem französischen Soldaten. Katharina ist ein Besatzungskind und sie hat ihr ganzes Leben lang nach ihren Wurzeln gesucht. In meinem Podcast Der verbotene Vater erzählt sie mir ihre Geschichte. Offen, ehrlich und sehr berührend. Wenn euch Familiengeheimnisse, Zeitgeschichte und ganz persönliche Schicksale interessieren, dann hört unbedingt rein. Der verbotene Vater bei Alles Geschichte, der History-Podcast in ARD Sounds. Den Link findet ihr in den Shownotes.